Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Ramona Westhoff. Hallo und hiermit.
Und da sind wir wieder. Spiel, Spaß und gute Laune mit Werner und seinen beiden Familien.
Hi. Herzlich willkommen. So soll es sein. Herzlich willkommen zu Hause. Ja, selbst schuld, wenn Sie zu Hause sind, nicht hier. Müssen Sie die Stimmung mitbekommen, ne?
Ja, Werner Schulze-Erdl ist heute auch dabei, Moderator vom Familienduell, auch wenn ich leider kein Studiopublikum habe heute. Da verpassen Sie zu Hause nicht ganz so viel. Aber das Familienduell, die Sendung, die wird heute auf den Tag genau 30 Jahre alt. Wir klären gleich in ungefähr 15 Minuten im Interview mit Werner Schulze-Erdl so wichtige Fragen wie, welche 100 Leute wurden da eigentlich gefragt und sind Giraffen schwarz-gelbe Insekten? Alte Disney-Filme und auch alte Märchen sind ja zwei Sachen, die beide nicht immer unbedingt gut altern. Das gilt für ziemlich viele Narrative und Figuren in den Geschichten, die heute als problematisch gesehen werden. Disney wollte jetzt bei der Neuverfilmung von Schneewittchen eigentlich alles besser machen, hat zum Beispiel Schneewittchen mit einer Latina-Schauspielerin besetzt. Das mache die Geschichte aber noch lange nicht unproblematisch, hat jetzt der Schauspieler Peter Dinklage in einem Podcast gesagt. Es bleibe eben eine ziemlich üble Geschichte über 7 Zwerge, die in einer Höhle leben, sagt er. Also eigentlich ist es eine Hütte im Wald, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, das sei beleidigend für ihn und für andere Kleinwüchsige. Im Podcast WTF hat Dinklage das gesagt. Und er scherzt hier auch noch, ob er sich denn nicht laut genug für die Belange von Kleinwüchsigen eingesetzt habe.
7 dwarves living in a cave. What the fuck are you doing, man? We, you know, have I done nothing to advance the cause? I guess I'm not loud enough. And all love and respect to the actress and to the people who thought they were doing the right thing. But I'm just like, you don't, what are you doing?
Peter Dinklage im Podcast WTF über seine Kritik an Disneys Schneewittchen-Neuverfilmung. Juditha Smikowski hat die Kritik für uns eingeordnet. Sie arbeitet für Leitmedien und die beraten Medien zum richtigen Umgang und zum richtigen Sprechen über Behinderung. Jetzt wird ja hier in Deutschland Schneewittchen nicht nur mit Disney in Verbindung gebracht, sondern vor allem auch mit dem Grimm-Märchen. Haben Sie diese Geschichte vor der Äußerung von Peter Dinklage auch schon als problematisch wahrgenommen in der Hinsicht? Ist das ein Diskurs, der hier geführt wird?
Ja, und ich finde das auch sehr gut, dass dieser Diskurs geführt wird, dass wir an vielen Märchen und an vielen Legenden ja untersuchen, die Sprache, die Bilder, die dort transportiert werden seit Jahrhunderten. Und wir verändern uns ja alle und das ist ja auch eine sehr, sehr gute Sache. Und deswegen finde ich das folgerichtig, auch über diese Stoffe immer wieder zu diskutieren und zu sagen, sind sie noch zeitgemäß oder werden dort Menschen dargestellt auf eine Weise, die sehr klischeehaft ist und welche konkreten Auswirkungen hat das auch wirklich auf ihr reales Leben? Also es geht hier zwar um Märchen, aber was dort drin steht, wird manchmal auch von Kindern übernommen und die Sprache wird auch übernommen und das hat dann wirklich reale Auswirkungen.
Was ist denn an dieser Figur der 7 Zwerge zum Beispiel in Schneewittchen oder in anderen Geschichten problematisch? Kann das Ihrer Ansicht nach auch irgendwie gut dargestellt werden oder wo ist das verletzend?
Problematisch ist, dass es meistens viele sind, viele Menschen, die gleich sind auf den ersten Blick aufgrund ihrer Körperstatur und man nicht so viel erfährt. Die sind natürlich auch so Nebenfiguren und treten in einem Pulk immer auf. Und Peter Dinklage hat ja auch die Höhle kritisiert und ich könnte da fast auch zu heute einen Vergleich ziehen. Also in Deutschland leben behinderte Menschen oft zusammen auf einem Fleck in einem Wohnheim, abgeschieden von der Gesellschaft. Also es gibt da wirklich erstaunliche Parallelen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Und behinderte Menschen, das ist auch immer so eine Masse, obwohl jeder 10. in Deutschland mit einer Behinderung lebt. Und da können wir mal überlegen, ob wir im Bekanntenkreis, im Kolleginnenkreis Leute haben, die eine Behinderung haben. Also jeder 10. sollte es ja sein. Und das ist wahrscheinlich nicht so. Und da müssen wir uns halt eben fragen, wo sind diese Menschen und welche Meinungen haben wir über sie? Und die kommen dann eher auch aus den Medien natürlich, aber auch aus solchen Geschichten, wo sie eben die Zwerge sind, die Gruppe. Ja, und das hilft nicht und trägt nicht dazu bei, dass wir irgendwie als individuelle Individuen gesehen werden.
Jetzt hat Disney ja schon reagiert und gesagt, dass sie sich für die neue Verfilmung von Schneewittchen von kleinwüchsigen Verbänden beraten lassen wollen. Wie kann man diese Figur denn gut darstellen, diese Figuren? Also was würden Sie sich da wünschen? Gibt es vielleicht irgendwelche anderen Verfilmungen, die das Ihrer Ansicht nach gut gemacht haben, gut gelöst haben?
Ja, es fängt schon bei der Bezeichnung an, also bei der deutschen Bezeichnung. Da würde ich mir auch einen Diskurs drüber wünschen, ob wir dieses Märchen noch so nennen wollen, weil wir eben sehen, dass es in der realen Welt, also im Heute noch, als Schimpfwort benutzt wird. Ich finde es gut, dass wir eben darüber sprechen und dass eben auch die MacherInnen bereit sind, dass sie sich beraten haben lassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich fragen, wer sind diese Menschen, die dort beraten? Sind es Menschen, die eben, ja, sie sind betroffen, das wissen wir, aber haben sie eben auch diesen Kontext, das einzuordnen, für alle anderen Kleinwüchsigen sozusagen auch zu sprechen? Das ist so ein bisschen auch Problematik bei der Beratung, dass man in der Position ist, über viele, viele Menschen zu entscheiden, ob diese Repräsentation jetzt gerade diskriminierend ist oder nicht. Das ist eine krasse Macht, die man da hat und die einem wirklich bewusst sein muss. Und ich finde, das Gespräch ist da am wichtigsten, das zu führen und eben dann nicht den Fehler zu machen, wie es jetzt hier auch gemacht wurde, sich für diese Diversität im Bezug auf die Schauspielerin der Schneewittchen loben zu lassen und eben alles andere so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten. Das ist dann ein bisschen wieder so ein Washing, Diversity Washing. Also, dass man sich einerseits loben lässt, aber es nicht konsequent bis zum Ende macht.
Weil wenn Sie einen konkreten Vorschlag machen müssten, außer vielleicht irgendwie auf Deutsch über die Bezeichnung nachzudenken, was kann man da machen? Was könnte da am Ende bei dieser Beratung bei rumkommen, wenn die gut gemacht ist?
Ich würde mich da Christine Urspruch anschließen. Die Schauspielerin hat mal gesagt, dass sie gerne auch für die Rolle der Schneewittchen gecastet werden würde. Das heißt, da einfach mal komplett anders zu denken und mal komplett out of the box denken und den Stoff einfach aufzumischen. Das wäre mein Vorschlag.
Schauspieler Peter Dinklage hat Disney für die neuen Schneewittchen-Verfilmung kritisiert. Den Diskurs eingeordnet hat für uns Judith Smikowski von Leitmedien. Vielen Dank.
Danke.
Heute vor genau 30 Jahren lief bei RTL Plus die erste Folge Familienduell. Für die anderthalb Leute von Ihnen, die das nicht kennen, ist eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Quizshow, bei der in jeder Familie zwei Familien gegeneinander angetreten sind. Und die mussten dann erraten, welche Antworten 100 Leute am häufigsten gegeben haben auf so Fragen wie, nennen Sie etwas, das man schlägt, oder nennen Sie ein farbenfrohes Tier? Schön waren da vor allem immer die falschen Antworten auf solche Fragen, da geht es gleich auch drum. Ich habe nämlich mit dem Moderator der Sendung gesprochen, mit Werner Schulze-Erdl, der hat das Familienduell von 92 bis 2003 moderiert und er hat mir im Gespräch auch ein paar ganz interessante Geheimnisse aus dem Showalltag verraten.
Hallo, grüße Sie.
Erinnern Sie sich noch an die erste Ausgabe Familienduell?
Ja, nicht so ganz, weil das war ja auch sehr harte Arbeit, muss ich sagen. Weil wir haben 5 Shows am Tag aufgezeichnet. Hat immer was mit Kosten zu tun. Auf Menschen wird keine Rücksicht genommen. Und dann hatten wir, ja, wie gesagt, ich habe 40 Sendungen aufgezeichnet in 2 Wochen und war danach fertig. Fix und fertig.
Das kann ich mir vorstellen. Familienduell war ja eine Adaption von der US-amerikanischen Vorlage. Kannten Sie das Format eigentlich vorher?
Nein, ich hatte ja vorher schon über 1000 Sendungen ruckzuck gemacht. Und da kam ich das erste Mal mit einer Gameshow in Berührung, da ich von dem Vorgänger von Tele5 gefragt wurde, zur Premiere von Tele5, ob ich nicht weg wollte. Sie hätten eine tolle Gameshow für mich. Ich erst mal gesagt habe, Hilfe, was ist eine Gameshow? Dann merkte ich da schon, dass es einen enormen Erfolg hatte bei dem kleinen Sender, der lebte davon. Ja, und ich bekam dann das Angebot dann für Familienduell. Mein Neffe fragte mich, sag mal, warum wechselst du denn? Da habe ich ihm das so erklärt als Fußballfan. Ja, das ist so, als wenn ich von Preußen Münster, ich bin gebürtiger Münsteraner, zu Bayern München komme. Da sagt er, wie meint ihr das? Ja, wegen der Kohle. Ja, und so war es ehrlicherweise auch. Und dann haben sie mich abgeluchst. Und deswegen kannte ich im Vorfeld schon ein bisschen, um was es ging. Das gab es ja damals teilweise in 28 Ländern auf der Welt. Und ich habe einige besucht. Ich war in Hollywood tatsächlich. Dort wurde Familienduell aufgezeichnet. Dann habe ich in England gesehen. In England, da heißt es Family Fortunes. Und so habe ich da alles so ein bisschen mitgekriegt. Und habe ganz schnell, da waren die, Achtung, jetzt kommt Werbung in eigener Sache, ein bisschen Angabe, da waren die Macher, die Originalmacher, ganz begeistert, dass ich da so eine schnelle Auffassungsgabe habe. Und dass ich hinterher tatsächlich auch so ein Timing-Gefühl habe, dass ich das oft 1:1 gemacht habe, obwohl es ja alles Aufzeichnungen waren, plus minus 15 Sekunden.
Das heißt, Sie haben dem Sender auch noch Produktionskosten gespart.
Ja, und dann die Einschaltquoten, wie Sie wissen, Achtung, Nächste Angabe, ich habe immer noch Rekordinhaber mit 52,7%, stand ich mal in der größten internationalen Showzeitung Variety auf dem Titelblatt. Das war absoluter Rekord. Ja.
Nee, nicht schlecht. Sie haben gerade erzählt, dass Sie am Anfang so ein bisschen skeptisch waren, was die Entfaltungsmöglichkeiten angehen bei einer Gameshow. Jetzt sind Sie ja ausgebildeter Schauspieler auch.
Ja.
Hilft das? Hilft da irgendwie die Schauspielerfahrung oder gibt es Sachen, die man komplett anders denken muss, wenn man auf einmal dann so ein Showmoderator ist?
Es hilft nur dann, dass du dich steuern kannst, was Körper angeht. Disziplin, hätte ich nie gedacht, ist ganz wichtig. Gerade wenn du so im Kopf einer großen Studiogemeinschaft bist, wir waren ja, was weiß ich nicht, 70 Leute und das muss ja alles funktionieren. Und da hilft natürlich diese Disziplin. Da hilft, obwohl ich ein lockerer Typ bin, der trinkt und rauchte, damals alles, heute alles nichts mehr. Lockerer Typ bin, aber bei der Arbeit diszipliniert. Und der zu keiner freiwilligen Party Nein sagt früher, der hat immer Nein gesagt. Ich habe wirklich eigentlich, deswegen haben wir das in Köln aufgezeichnet, nur im Hotel gelebt, morgens ein bisschen gelaufen oder geschwommen im Hotel, also wirklich asketisch. Und habe dann nur die Shows gemacht und abends wieder zurück. Das 2 Wochen. Danach habe ich schwer einsaufen wollen mit dem Team. Wir haben immer gefeiert. Aber da konnte ich mehr als 4, 5 Kölsche nicht vertragen. War fix und fertig. Ansonsten, wie sagte Oscar Wilde, Natürlichkeit ist die schwerste Pose, die man einnehmen kann. Du musst dich drauf einlassen. Du hast einmal Ja gesagt. Du darfst auch keine Arroganz zeigen. Ich bin ja mit allem, heute sagt man, das war Prekariatsfernsehen, bin ja mit allen in Kontakt gekommen. Aber da ging es damals zuhören und, Achtung, ganz wichtig, auch die mal in den Arm nehmen, auch die mal in die Hand nehmen. Ich glaube, irgendein intellektueller Kritiker warf mir mal vor, der Toucher, so wie Kuhlenkampf. Aber alle haben mir bestätigt, das war nicht Touchen, das hat so beruhigt und dass ich ihnen direkt in die Augen geguckt habe und dass ich zugehört habe, das hat sie, weil die waren ja alle ängstlich. Deswegen haben sie ja oft so lächerliche oder bescheuerte Antworten gegeben, auf Deutsch gesagt. Aber nicht, weil die unbedingt doof waren. Nein, 99% waren nicht doof. Die waren aufgeregt. Die hatten Angst, sich zu blamieren und so weiter. Und dann später wussten sie natürlich auch, dass sie zweimal verarscht werden. In der Sendung von mir nicht. Ich habe höchstens mal geguckt. Aber von Stefan Raab ist dadurch groß geworden, durch die Schnipsel aus meiner Show. Ja.
Kommen wir tatsächlich gleich noch zu.
Ja.
Aber erstmal, was Sie es angesprochen haben, dass Sie da mit verschiedenen Menschen zusammengearbeitet haben. Was waren denn es denn für Familien, die da im Familienduell waren? Also war das irgendwie eine bestimmte Demografik, die da auf Sie zugekommen sind oder auf die Sie zugegangen sind? Oder war das durch die Bank weg alles?
Es war durch die Bank weg alles. Irgendwann kam auch die Wut der Intellektuellen und sagt, oh, das ist eine schöne, schnelle Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Und diese haben meist versagt. Die sagten, die gaben einfach zu komplizierte Antworten. Weil wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie uns etwas und so weiter. Und da ging es ja immer um das Mehrheitsdenken. Ja? Wir haben Umfragen gestartet, damals noch vor oder Anfängen von Internet, in Supermärkten und auf der Straße.
Witzig, dass Sie das ansprechen mit den Umfragen. Welche 100 Leute haben Sie da eigentlich gefragt? Das haben Sie jetzt schon beantwortet. Folgefrage wäre gewesen, wo kommen eigentlich die Fragen her? Haben Sie sich die auch mit ausgedacht oder gab es da ein Team oder wie lief das?
Immer wieder. Da sitzt du irgendwo auf dem Klo sitzt auf dem Klo und du kannst nicht abziehen. Was machst du? Das waren angeblich meine Lieblingsfragen, solche typischen Fragen. Oder bist du im Aufzug und auf einmal Alarm, was machst du? Das waren die schönsten Fragen. Die anderen fand ich gar nicht so gut, wenn es um geografische Fragen oder so sind. Aber es war alles möglich. Die beliebtesten Fragen und Antworten gibt es ja immer noch auf YouTube. Und zwar en masse, werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Und ich fahre vor kurzem ein kurzes Stück da mit der U-Bahn bei uns in München und so weiter. Und da kommt so ein junger Mann, 13, 14 Jahre, kommt auf mich zu und sagte, sind Sie das? Dann hatte der gelacht und in der U-Bahn Familienduell geguckt. Also das gibt's immer noch, die jungen Leute. Es gibt die verrücktesten Geschichten, wer das alle geguckt und wo das alle geguckt wird. Also ich sag mal ein paar Beispiele auf der Wöchnerinstation im Knast. Und so ist das so. Andere haben sind mit mir schwanger gewesen, alle haben so irgendwann, wenn man die dann plötzlich irgendwo mal sieht und gestehen sie dir, ja, mit ihnen bin ich groß geworden.
Es gibt ja, Sie haben es gerade gesagt, so ein paar ganz lustige Zusammenschnitte von falschen Antworten, vor allem von TV Total auf YouTube. Ich habe da was vorbereitet, ich habe so ein paar Klassiker dabei, können wir mal reinhören.
Ja.
Nennen Sie ein Sicherheitsmerkmal von Banknoten.
Geheimnummer.
Nennen Sie ein gelb-schwarzes Insekt.
Eine Giraffe.
Nennen Sie einen klassischen Komponisten, der besonders beeindruckende Konzerte komponiert hat.
Goethe.
Oder eine meiner Lieblingsantworten ist, was schlägt man? Top-Antwort, Kinder.
Die Assoziation hätte ich jetzt auch als erstes gehabt, hätte ich vielleicht nicht ausgesprochen, aber ja. Und was ich ganz interessant finde, Steve Harvey, der Moderator der US-Ausgabe von Familienduell, der feiert diese falschen Antworten so richtig und eigentlich sogar noch mehr als die richtigen Antworten. Das ist auch total unterhaltsam, können wir uns auch mal anhören.
Name something that follows the word pork.
You pine.
Huh? He said, cupine. What is cupine?
This is the greatest answer I've ever heard.
Das war also die US-Version von Familienduell. Porcupine heißt Stachelschwein und Yupine ist halt kein richtiges Wort, falls da jetzt jemand den Witz sucht.
Nee,
es geht aber auch tatsächlich um die Reaktion des Moderators. Der guckt erstmal verwirrt und lacht dann mit dem Kandidaten über diese großartige falsche Antwort und nicht über ihn. Was war Ihnen denn immer lieber, die richtigen oder die falschen Antworten?
Falschen. Zweifelsohne. Jeder hat so einen anderen Trick. Heute darf man auch viel mehr. Der schmale Grat muss immer eingehalten werden. Nicht die Leute auf den Arm nehmen, die stellen sich selber bloß. Ich habe also nur über die Antworten gelacht, nie über die Menschen. Ich habe es sogar auch mal geschafft, jemand, der war so tätowiert, voll tätowiert, das war vor 30 Jahren was Besonderes und bei mir eine Sendung, das erste Mal. Ich bin gar nicht drauf eingegangen. Da dachten die hinterher, warum bist du nicht drauf eingegangen? Warum sollte ich? Sieht doch jeder. Ich habe nie einen auflaufen lassen oder so. Man könnte heute vieles mehr machen. Man muss auch, heute muss man es ja sowieso anders machen. Deswegen sind die ganzen Versuche der Neuaufnahme, ich will dazu nicht so viel sagen, sind aber deshalb gescheitert, weil man sie nicht mit Empathie gemacht hat, weil man sie billig produziert hat, weil man Leute genommen haben, die bekannt dafür sind, dass sie vom Teleprompter ablesen können. Und selten habe ich in einer Show erlebt, wo es so wichtig ist, eine gute Casting-Redaktion zu haben, Menschen zu suchen. Du musst Menschen, und heute sind die Menschen, wie wir so schön sagen, diverser, wunderbarer, bunter. Bei uns waren es noch viel mehr spießiger. Aber heute gibt's andere Paare, Mann, Mann, Frau, Frau, alles, was es da gibt. Und das muss man Rechnung tragen. Deswegen ist die Familienduell nach wie vor eine Sensationsshow. Und nicht umsonst läuft in Amerika auch. Das ist schon divers. Das fängt an beim Moderator, das fängt an, Amerika ist sowieso viel bunter. Und das fängt auch damit an, die spießen Amerikaner, wenn du da einmal Arsch sagst, du darfst ja laut sagen, wiederholen, da wird schon gepiepst. Aber das hat auch einen gewissen Charme, wir lachen uns tot darüber. Also ich sage heute noch, es ist wirklich einer der besten oder vielleicht sogar die beste Familienshow. Nach wie vor.
Aber das heißt, das Familienduell ist auch irgendwie eine politische Sendung gewesen, oder?
Alles ist Politik. Alles. Jedes Statement. Ich müsste nicht wissen, wie das heute wäre, in einer Zeit, wo wir mit so viel Hass im Augenblick durchdrungen werden durch irgendwelche Leute. Ich will das jetzt gar nicht schon wieder politisch werden, aber deswegen sage ich, alles ist politisch. Jedes Statement ist politisch. Aber ich glaube, Familienduell wäre richtig spannend.
Familienduell, heute vor 30 Jahren lief die erste Folge.
Ja.
Moderiert natürlich von Werner Schulze-Erde. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Ciao.
Eine ganze Wohnung als Kunst, das klingt erstmal ganz interessant. Bonuspunkte natürlich, wenn man in dieser Kunst auch wohnen kann, würde ich sagen. Das kann man in diesem Fall. Das Designerin-Duo Bless hat für die Berliner Kunstwerke eine Künstlerresidenz designt, die man eben auch besichtigen kann. Das ist Teil der KW-Reihe A Year With, in der die KW jeweils ein Jahr lang mit zeitgenössischen KünstlerInnen zusammenarbeiten, in diesem Fall eben mit dem Duo Bless. Simone Reber hat sich diese Kunstwohnung für uns angeguckt und sie hat da sogar eigene Kunstpantoffeln bekommen.
Sie tragen Bless Nummer 70 Homie Sneakers.
Wie bei einer Schlossführung stehen für den Besuch des Bless Let warme Pantoffeln bereit und weiche Turnstiefel aus grauer Wolle. Bless will Produkte erfinden, die es nicht gibt, die aber gebraucht werden, sagt Desiree Heiß.
nämlich dass man die Schuhe wechselt zu Hause, also die Straßenschuhe ablegt und Hausschuhe anzieht, dass man aber möchte, dass der Außenlook sozusagen erhalten bleibt. Wenn man einen Besucher hat, hat dann einer ein Loch in der Socke, der andere riecht an den Füßen und so weiter. Und die Idee ist wirklich, dass man einfach immer noch gut ausschaut, also in diesen Hausschuhen.
Das Bleslet in einem Seitenflügel der Kunstwerke ist als Einzimmerwohnung nicht so groß wie ein Schloss, bietet aber genauso viel zu entdecken, jedenfalls wenn man genau hinschaut. Besen und Staubsauger in der Ecke sind mit Jeansstoff bezogen. Den Sauger haben Desiree Heiß und Ines Karg bei anderer Gelegenheit auch einmal als Sitzmöbel gestaltet. Über den Putzgeräten baumeln Ketten aus großen Holzperlen. Die Idee für diese Garderobe entstand aus dem Arbeitsalltag der beiden Designerinnen, die zweimal im Jahr einen Showroom aufbauen, erklärt Ines Karg.
Es ist tatsächlich herrlich praktisch, ein Stahlseil mit aufgefädelten Holzperlen, weil nämlich das Seil durchhängen darf. Es muss keine Stange sein und einzelne Bügel, die wir hier einhängen, die verrutschen nicht.
Das englische Wort Bless bedeutet Segen. In dem Berliner Apartment wollten Ines Karg und Desiree Heiß so wenig wie möglich in das Bestehende eingreifen, aber so viel wie möglich verbessern. Im einst seelenlosen Bad baumelt jetzt ein Vorhang mit wohlriechenden Seifenkugeln von der Decke. Vor dem Spiegel liegt eine absurde Bürste, aus der dicke Haarsträhnen quellen.
Vielleicht eins der untypischsten Bless-Produkte doch auch, weil sie nicht direkt nützlich ist. Das ist also eine Holzhaarbürste mit menschlichem Echthaar daran befestigt, statt der Borsten.
Und an der Küchentheke muss niemand mehr mit fettigen Fingern im Kochbuch blättern. Plattenspieler einschalten reicht.
Linsensalat mit Manouri. Zutaten 250 Gramm Linsen, eine kleine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ein Lorbeerblatt.
Ines Karg und Desiree Heiß haben Kochrezepte eingesungen und auf Schokolade gepresst.
Schauen Sie mal, das ist hier so richtig schön mit dem Prägedruck, ne? Und man riecht es tatsächlich, ist auch eine gute Schokolade.
Sehen, hören, riechen, schmecken. Schon zu Beginn des Jahres mit Bless haben die beiden die Gastunterkunft der KW in ein Reich der Sinne verwandelt. Im eigentlichen Wohn- und Schlafzimmer ist der Fußboden zu einer schrägen Ebene angehoben. Die Dielen wurden abgeschliffen und geseift. Nun schimmern sie makellos in seidigem Grau. Das Bett ist in den Boden eingelassen und verschwindet tagsüber in der Versenkung. Der Raum bietet Bühne und Versteck für diese Mischung aus spektakulären Ideen, die unauffällig den Alltag gegen den Strich bürsten. Wir waren schon lange große Fans von Bless, sagt die Kuratorin Anna Gritz.
Weil sie genau sich gewissen Situationen annehmen und versuchen, die mit ihren Produkten oder ihren Serviceleistungen oder dem kreativen Denken neu zu überdenken.
Zum Überdenken gehören unterschiedliche Blickwinkel. Ines Karg, in Fürth geboren, lebt in Berlin. Desiree Heiß stammt aus Freiburg und wohnt in Paris. Ines Karg, Tochter eines Kürschners, liebt Pelz. Desiree Heiß ist Vegetarierin.
Und dieser Dialog ist eigentlich das sehr Wertvolle an Bless auch. Und darauf baut eigentlich alles auf. Also sowas wie, könnte man sagen, so eine Grundphilosophie. Also wir glauben an diese Art von Dialog, an das Prozesshafte.
Natürlich denkt man bei dem Faible für Haar an Merit Oppenheims Pelztasse und den Surrealismus. Aber die beiden wollen sich nicht einsortieren lassen. Lieber sprechen sie über ihren nächsten Traum, eine mobile Sauna, die Ende Februar im Hof der KW stehen soll. Gemeinsam mit dem Designer Sam Chamayev rüsten sie dafür einen alten Mercedes um.
Aufgüsse finden im Wagen statt, also denken wir jetzt noch. Im Idealfall also wird der Kofferraum geöffnet und es kann aufgegossen werden.
Und gleichzeitig soll die Fahrtüchtigkeit des Wagens jederzeit gewährleistet sein. Wir wollen halt diese Beweglichkeit der Sauna haben.
Beweglichkeit auf geistiger und körperlicher Ebene, das ist vielleicht der rote Faden, der sich durch das Werk des Duos zieht. Einen Haken hat der Besuch des Bless-Schlösschens allerdings. Am Ende muss man die molligen Wollsneakers wieder ausziehen.
Wenn Sie auch gerne mollige Wollsneaker anprobieren wollen. Die Kunstwohnung Blesslet in Berlin, die können Sie noch das ganze Jahr besichtigen. Anmeldung per Mail an die Berliner Kunstwerke, reservation@kw-berlin.de, wenn Sie gerade nichts zu schreiben haben, finden Sie die E-Mail-Adresse natürlich auch auf der Internetseite der Kunstwerke. Paul Palun hat wieder für uns gegraben. Dieses Mal hat er dabei die Gruppe Negativland aus San Francisco gefunden. Die beschäftigt sich mit dem offensichtlich sehr angespannten Verhältnis zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Fundstück.
Heute ist morgen schon gestern. Die alte Binsenweisheit bringt den ständigen Wandel der Zeit auf den Punkt. Wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von einem heutigen Standpunkt aus beschaffen sind, darüber hat sich das Kollektiv Negativland aus der Bay Area um San Francisco 2019 Gedanken gemacht. Die Gemengelage aus trumpistisch eingefärbtem Diskurs, fortschreitendem Klimawandel und der lustvollen Unterwerfung durch Social Media bezeichnen sie als True False, das wahre Falsche. In Yesterday Hates Today untersuchen Negativland den Aspekt des Hasses darin, der aus dem Miteinander von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein Gegeneinander gemacht hat.
You know, yesterday hates today. In the world we live in the modern world we live in, yesterday hates today. Today hates yesterday and tomorrow. Tomorrow hates yesterday. And as long as the days keep coming, there will be more and more tomorrows to be hated. There will be more and more tomorrow and more tomorrow and more tomorrows to be hated. Most importantly though, you can always count on the fact that there is no greater hate than today has for today. If you find this hard to believe, then believe what you can for now, and put away the rest for safekeeping, because you never know what you might begin to believe later. You never know what you might begin to believe later.
Wenn Sie nicht zufällig in Hamburg wohnen, überrascht Sie das wahrscheinlich, dass mitten in der Stadt ein paar Palmen stehen. Diese Palmen, die gehören zu einem Park und der wurde vor mittlerweile 15 Jahren durch ein Anwohnerprojekt ist er entstanden. Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Büroturm stehen. Jetzt eben dieser Park mit Palmen wird gerne auch genutzt als Kulisse für Musikvideos zum Beispiel. Ist auch ein Vorzeigeprojekt für kreativ genutzten Stadtraum. Aber der Park ist vor allem im Sommer auch ziemlich laut. Und das nervt die jetzigen Anwohnerinnen und Anwohner. Axel Schröder erklärt uns, worum es da genau geht in diesem Streit.
St. Pauli ist ein Dorf. Jeder kennt jeden und an einem grauen Vormittag herrscht auch im Park Fiction eine fast ländliche Ruhe, Spatzengezwitscher inklusive. Ursprünglich sei der Park als Entlastungsfläche für die Anwohnerschaft geplant worden, erzählt Parknachbarin Sabine Stövesand. Aber aus der End sei nun eine Belastung geworden.
Wir haben damals, ich auch, getrötet. Natürlich regeln wir das alle hier gemeinsam, wenn es Ärger gibt.
Aber die Art, wie da genutzt wird, wie viele Leute unterwegs sind, sprengen diesen Rahmen.
Und damals bei der Planung des Parks habe es nun mal keine wummernden Bluetooth-Boxen gegeben. 2, 3, 4 Boxen auf einmal würden heute die Nachbarschaft um den Schlaf bringen. Auch das Park-Fiction-Komitee, also diejenigen, die sich um die Grünanlage kümmern, räumt ein.
Es ist ohne Zweifel so, dass es hier an sehr, sehr heißen Tagen des Jahres ganz schön krass abgeht.
Das sagt Christoph Schäfer, der die Idee des Parks seit Ende der 1990er Jahre maßgeblich mitentwickelt hat. Über das Problem, über den Lärm eines zuletzt immer volleren Parks herrscht also Einigkeit. Und trotzdem sind die beiden Lager, also das Park-Fiction-Komitee und die Anwohnerinitiative, tief zerstritten. Das Misstrauen ist riesig.
Was jetzt unsere Kritik im Grunde ist an dieser Initiative auch, ist, dass man dann nicht hingeht und sagt, wir diskutieren hier das untereinander, wie wir das eigentlich lösen wollen, sondern dass man mit eigentlich einem Forderungskatalog an den Bezirk rantritt, der dann eigentlich sich aufgefordert fühlen kann, wirklich die Leinen loszulassen und so im Bild-Zeitungsstil über diesen Park zu reden.
Die Anwohnerinitiative wiederum fühlt sich von den Parkmacherinnen nicht ernst genommen, sagt Pastor Sieghard Wilm. Auch er wohnt direkt am Park, war an den Gesprächen mit der Bezirkspolitik beteiligt.
Wenn das immer alles so bagatellisiert wird, so abgewertet wird, muss man sich nicht wundern, dass diese Nachbarschaft sich nachher auch an die Politik wendet.
Und der grün-schwarz geführte Bezirk hat dann die Forderungen der Initiative schnell übernommen. Mehr Klohäuschen, mehr Polizei, ein Bluetooth-Boxenverbot und mehr Straßensozialarbeit. Schließlich sei der Park Fiction, so heißt es in einem Antrag für die Bezirksversammlung, zu einem neuen Hotspot für die offene Drogenszene, für Koks- und Crack- und Heroinsüchtige geworden. Eine Zustandsbeschreibung, die nicht einmal die Anwohnerinitiative so teilt. Die Hamburger Morgenpost setzte das Thema trotzdem auf Seite 1, sprach von einem neuen Angstort, von Gewaltexzessen und massiven Einschüchterungsversuchen durch die Parkmacher und goss so noch einmal Öl ins Feuer. Trotz der verhärteten Fronten herrscht in einem Punkt weitgehend Einigkeit. Mehr Polizei allein wird das Problem nicht lösen können. Ganz im Gegenteil, sagt Pastor Sieghard Wilm.
Ein Teil des Problems entsteht dadurch, dass hier verdrängt wird. Das heißt, die Dealer, die sonst an der Balduin-Treppe stehen, hier ein paar Meter weiter in den Park reingedrängt werden und hier dann entsprechend Verfolgungsjachten stattfinden. Das ist alles furchtbar. Ist auch für die Atmosphäre im Park furchtbar, wenn hier mit martialischem Schritt Polizisten eben bestreifen, hier durchgehen.
Auch in der Analyse, warum der Park seit rund 2 Jahren immer lauter wird, liegen die Streitparteien gar nicht weit auseinander. In der Pandemie mussten viele Clubs und Bars schließen. Auch der ziemlich wilde Jugendtreff am Jungfernstieg in der Innenstadt hat sich nach monatelangen Polizeieinsätzen dagegen an den Hafenrand verlagert. Aber es gibt auch Lösungsideen für den allzu lauten Parkbetrieb auf St. Pauli. Der könne in Richtung Elbe erweitert werden, sagt Nabila Atta vom Park-Fiction-Komitee.
Wenn da jetzt zum Beispiel sich die Bluetooth-Crew hin bewegen würde, dann hätte jetzt die Anwohnerschaft hier oben nicht mehr so das Lärmproblem. Also es gibt eigentlich viele, viele gute Ideen, die man jetzt experimentell irgendwie über den Sommer erproben könnte. Und dann können wir da gemeinsam mit der Anwohnerschaft auch irgendwie ein Fazit ziehen.
Und im heute schon bestehenden Parkareal könnte durch ein organisiertes Kulturangebot die Partywut ein Stück weit gebremst werden. Bei allem Streit gibt es immerhin einen neuen Anlauf für neue Gespräche. Das Park-Fiction-Komitee lädt ein zu einem Dialog. Damit der gelingt, werden wohl alle Parteien ihre Barrikaden verlassen und aufeinander zugehen müssen.
Axel Schröder über den Streit um den Hamburger Park Fiction.